Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Abend. Wir blicken heute zurück auf das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz und fragen, was vom damaligen Zauber eines Anfangs heute geblieben ist. In Südafrika erinnern vor allem junge Theatermacher an die Zeiten der Apartheid und eine Ausstellung in der Nähe von Düsseldorf stellt Johnny Depp gegen Ende seiner Filmkarriere als bildenden Künstler vor. Und wir beginnen mit einem weiteren Rückblick. Ab 1918 durften Frauen in Deutschland immerhin wählen gehen. Trotzdem waren weiterhin noch viele traditionelle Rollenbilder vorherrschend. Eine Frau, die als professionelle Künstlerin arbeiten wollte, musste mit vielen Hindernissen rechnen. Immerhin durfte sie an deutschen Kunsthochschulen studieren. Berufliche Chancen waren den Frauen damit noch nicht garantiert. Ida Demel, eine Jugendfreundin des Dichters Stefan George, war eine Kunstförderin der ersten Stunde und wollte Kunst von Frauen sichtbarer machen. 1926 gründete sie deshalb die Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen, kurz GEDOK. Die erste Vereinigung zur Förderung von Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum mit mehreren Regionalgruppen bis heute. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums zeigt das Bonner Kunstmuseum eine Auswahl der Grafiken, die als Schenkung in die Sammlung gelangt sind. Bei mir im Studio ist jetzt Christiane Vielhaber. Mit ihr kann ich jetzt über die Ausstellung sprechen. Christiane, haben Frauen es in der Kunstwelt 100 Jahre nach Gründung des Vereins GEDOK immer noch in der Kunstwelt schwerer, weil
Antje,
sie Frauen
du musst dir
sind?
Vorstellen, unter den 100 Künstlern, die gelistet werden, jedes Jahr, also Top 100, im Auktionswesen. Unter diesen 100 sind 8 Frauen. Und wenn man sich überlegt, wie sollen Frauen eigentlich an ein großes Atelier kommen? Die haben die Kinder zu Hause, die können sie in der Küche arbeiten. Ne? So. Oder im Wohnzimmer oder abends, wenn alle weg sind. Wie soll das gehen? In der GEDOK, das hat mich gewundert, kann man ausstellen, wenn man 5 Jahre Mitglied ist und man wird eigentlich Mitglied, wenn man eine studierte Künstlerin ist oder man wird von einer Jury aufgenommen. Also dass es nicht so ist, dass man denkt, das sind alles Hausfrauenkünstlerinnen, die schaffen es sowieso nicht, die schaffen es da nicht, haben keine Galeristen, sind nie auf Messen vertreten. Und ich habe mich gewundert in dieser Ausstellung, das sind Arbeiten seit 1988, wird dieser Preis alle 2 Jahre vergeben. 5.000 gehen an den ersten Preis für jede Form von Kunst. Und für 500 Euro wird ein grafisches Blatt angekauft. Und man kann sich vorstellen, dass da auch Künstlerinnen dabei sind, die sagen, für 500, eigentlich ist das alles mehr wert. Aber ich kann mich erinnern, wenn ich so durch Kataloge blättere und dann denke ich, ach, guck an, das Museum hat was von ihr und das Museum. Man ist in einer Sammlung vertreten. Und die Jury, die dafür zuständig ist, was angekauft wird für diese 500 Euro, die denken natürlich auch, was passt in unsere Sammlung und was ist gut oder was ist es wert.
Das heißt, so ein Preis, und wenn es nur 5.000 Euro oder 500 sind, der kann durchaus Effekte haben, dass sich weitere Ausstellungen dann dahinter
herziehen. Absolut. Wenn ich sehe, dass jemand in einer musealen Sammlung vertreten ist, dann gehe ich davon aus, das kann schon mal, ich sage das mal so salopp, nicht wirklich Schrott sein. Und als ich durch diese Ausstellung gegangen bin, es sind 25 Künstlerinnen ausgewählt, mit grafischen Blättern, wobei Grafik ist eben nicht nur Holzschnitt oder es ist nicht nur eine Zeichnung. Es sind auch 2 Videoarbeiten dabei, es sind Objekte dabei oder Objektkunst. Also das ist schon ganz toll. Also ich muss sagen, es ist auch Fotografie dabei. Da war ich am meisten begeistert eigentlich von einer Künstlerin. Ich weiß gar nicht mal so genau, wie sie heißt. Die hat junge Mädchen in der Uckermark fotografiert. Und sie denken eigentlich, das müsste eine Becherschülerin sein. Es ist schwarz-weiß, es ist dokumentarisch, aber es ist so viel Nähe und Distanz gleichermaßen. Dann steht da ein junges Mädchen in so einem Garagenhof, der ist so runtergekommen. Und dann hat sie aber hier so auf dem Arm so ein Lederding und darauf sitzt ein Falke, denke ich, oder ein Bussard. Und sie steht da eigentlich sehr, sehr selbstbewusst. Oder zwei Mädchen, die im Wald stehen, fast wie im Urlaub, oder ein Mädchen vor so einem Turm. Dann denke ich, das sind so tolle Arbeiten, denen wünsche ich wirklich eine große Präsenz, dass sie nicht nur in irgendwelchen Grafikschränken in den Museen nicht vergammeln, aber nicht gesehen werden.
Du hast gerade gesagt, Christian, es sind 25 Künstlerinnen. Gibt es was Verbindendes unter den Arbeiten, oder ist das einzige Verbindende das, dass sie Frauen sind?
Also das finde ich, hat die Kuratorin Frau Scheuermann ganz toll gemacht. Sie hat versucht, Gruppen zu bilden, dass sie zum Beispiel, eine Künstlerin ist dabei, die hat mit den Kassetten, mit den Bändern, Tonbändern von Kassetten eigentlich grafisch ganz strenge Arbeiten gemacht. Und daneben ist eine, die auch so geometrisch strenge Zeichnungen hat. Oder es gibt welche, wo du denkst, ach, sind das jetzt Amöben, sind das Pilze? Wie ist das eigentlich entstanden? Ist das eine Zeichnung? Also das ein ästhetischer Blick, dass man daraus auch Gruppen bilden kann, das hat mich sehr überzeugt.
Wir haben es schon gesagt, das Bonner Kunstmuseum verfügt über eine Schenkung seit 1988. Wir haben gemeinsam gerechnet. Das ist eine 28-jährige Sammlungsgeschichte und auch Geschmacksgeschichte. Kann man daran etwas ablesen?
Ja, das ist gut, dass du das fragst. Ich kam mir auch so vor, ich dachte, dann sind so frühe informelle Arbeiten dabei, wo ich dachte auch, das ist so ein bisschen wild gemacht. Und der Versuch eigentlich auch, auf das Leben zurückzugreifen, was diese Frauen führen, dass du eigentlich so ein bisschen mitkriegst, wo die leben, wie die leben, in welcher Jetztzeit, das finde ich schon ganz erstaunlich. Ja, die Frage finde ich gut.
Mit was für einer Sammlungspräsentation haben wir es denn zu tun? Kannst du noch etwas zur Hängung sagen? Hängt das alles wild durcheinander?
Nee, Antje, das ist nur ein Raum, also ein Raum innerhalb der Sammlung, eine Sammlung innerhalb der Sammlung. Und es ist einfach, manches liegt in Vitrinen, zum Beispiel so kleinere Arbeiten oder objekthafte Sachen. Eins fand ich sehr komisch, das hieß das Just Married, und das sind so zwei winzige Räuchermännchen, die in so wie in so einer Streichholzschachtel drin sind. Da habe ich gedacht, Gott, wie niedlich. Also, aber gut, das gehört dann in so eine Vitrine. Aber die zwei Videoarbeiten stehen mitten im Raum. Aber auch so, dass sie dich nicht stören bei den anderen Sachen, wo du einfach näher rangehst. Und das ist bei Grafik. Verstehst du? Auch diese Fotografien, die sind einfach so präsent, dass du länger davor stehst. Die kannst du nicht so abhaken. Das ist, Grafik ist eine Technik, die sehr viel in sich beinhaltet. Aber die ganze Bandbreite ist schön präsentiert.
Das Kunstmuseum Bonn zeigt künstlerische Arbeiten von Frauen aus seiner Sammlung GEDOC. Und darüber sprach ich mit Christiane Vielhaber. Vielen Dank. Auszeichnungen und Titel können für mehr Sichtbarkeit sorgen. Das ist auch im Fall der sächsischen Industriestadt Chemnitz der Fall gewesen. Im vergangenen Jahr war sie europäische Kulturhauptstadt. Die blauen Kulturhauptstadt 2025 Schriftzüge in der Innenstadt sind seitdem noch nicht wieder eingemottet worden. Andere Kulturveranstaltungen sind wieder verschwunden, andere geblieben, wie zum Beispiel das Kosmos Stadtfestival. Ursprünglich ins Leben gerufen 2018 als Gegenreaktion auf die rechtsextremen Aufmärsche in der Stadt. Unser Korrespondent Alexander Moritz war für uns in Chemnitz ein Jahr danach.
Die Chemnitzer Band Power Plush spielt auf der Ladefläche eines LKW. Das Kosmos Festival ist nach der Riesenshow im Kulturhauptstadtjahr nun wieder eine Nummer kleiner. Nebenan auf der großen Bühne gibt es am Abend Klamauk-Schlager von Sänger Alexander Markus und Hip-Hop von OK Kid und dem Dresdner Trio 01099. Den ganzen Tag drängen sich Tausende am Ufer des Chemnitz-Flusses. Frauen mit Kopftuch und Kinderwagen stehen gemeinsam mit Rentnern am Eisstand an. Jugendliche und Studierende beleben das Festivalgelände am Rande der Innenstadt.
Immer wieder schön jedes Jahr.
Die Acts sind cool, die Leute sind cool, viele coole Initiativen stellen sich vor.
Das Chemnitz ist jeden Tag schön, aber das Kosmos Festival ist schon was Besonderes hier in Chemnitz auf jeden Fall.
Begründet wurde das Kosmos 2018 als Reaktion auf rechtsextreme Aufmärsche. Zu Musik und Unterhaltung gehört seit jeher ein gesellschaftspolitischer Anspruch, der für das Publikum weiterhin spürbar ist.
Mit diesem Hintergrund von 2018 einfach Chemnitz an diesem Tag mal leuchten sehen. Und die Leute sind fröhlich, es ist bunt und schön und es macht Spaß.
Es gibt Diskussionsveranstaltungen zu Demokratie und DDR-Architektur, Infostände zu KI und Gewerkschaftsarbeit. Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht zu sozialen Bewegungen, daneben Kunstinstallationen, einen Showkampf der gerade gegründeten Chemnitzer Wrestling-Schule und Mitmachaktionen wie Techno-Yoga im Park.
Heb deine Fersen auf und ab.
Auch auf den Musikbühnen gibt es politische Statements.
Auf das Mainstream, aber wir sind keine Mitläufer. Ost-Deutschland.
Das Hip-Hop-Duo Hinterland Gang aus Mecklenburg-Vorpommern tourt vor den Landtagswahlen durch ostdeutsche Kleinstädte, rappt über Tristesse und Sorge vor der erstarkenden AfD. Auch hier in Chemnitz, wo die rechtsextreme Partei bei der Bundestagswahl mit über 32% mit Abstand stärkste Kraft geworden ist.
Dachtet, wir freuen uns, wenn es ein paar Arbeitsplätze gibt. Hier geht's nicht nur um die AfD. Es geht nicht immer um Nazis, auch um stehengelassene Menschen, die seit 30 Jahren warten darauf, dass euer großes Versprechen sich erfüllt vom Erfolg und von dem Wohlstand.
Kultur als Katalysator für politische Konflikte. Um den geht es auch bei Powerplush. Sängerin Anja Jurleit ruft ihrem Publikum zu.
Kultur ist extrem wichtig. Demokratie ist extrem wichtig. Subkultur ist wichtig für eine Stadt. Das Geld muss dorthin fließen, weiterhin, damit Leute Zufluchtsorte haben, dritte Orte. Deswegen lass uns gemeinsam aufgeben, ist keine Option.
Am Nachmittag besucht auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das Festival zum ersten Mal. Auf Einladung der Lokalzeitung diskutiert der CDU-Bundesvize mit der Chemnitzer Linken Landtagsabgeordneten Susanne Schaper. Kretschmer lobt den gesellschaftspolitischen Anspruch des Kosmos.
Wir müssen miteinander auskommen, also sprechen wir miteinander. Und vielleicht kommt dabei gar nicht raus, dass man seine eigene Position verändert, aber man weiß, wo ein Kompromiss möglich ist und damit ein gemeinsames, gutes Zusammenleben.
Das Kosmos gab es schon vor der Kulturhauptstadt. Dennoch ist das Festival eine jährliche Erinnerung daran, was sich dadurch in Chemnitz verändert hat.
Ich liebe diese Stadt, in der unfassbar viel Engagement und Energie steckt. Und im Kosmos wird all das sichtbar.
Kulturmanagerin Josefine Hage übernimmt ab Herbst die Geschäftsleitung der städtischen Kulturhauptstadt GmbH. Sie soll das Erbe der Kulturhauptstadt pflegen. Neben dem Kosmos zählen dazu auch Veranstaltungen rund um den Skulpturenpfad Purple Path im nahen Erzgebirge. Im kommenden Jahr soll außerdem erstmals eine Kunstbiennale stattfinden. Das Land Sachsen finanziert den Übergang mit 900.000 Euro. Erhalten bleiben auch mehrere hundert Ehrenamtliche, die weiterhin Kulturveranstaltungen unterstützen. Auch beim Kosmos Festival sind sie im Einsatz.
Für mich hat sich der Look und Feel dieser Stadt verändert. Wir haben eine neue Qualität des Miteinanders. Wir haben ein Level an Engagement für Kunst und Kultur, das nie da gewesen ist.
Das Kosmos klingt mit einer durchtanzten Clubnacht aus. Auch in Sachen Subkultur muss sich die sächsische Industriestadt nicht verstecken.
Was von der europäischen Kulturhauptstadt in Chemnitz übrig bleibt, Alexander Moritz berichtete. Was haben Schauspieler und Schauspielerinnen wie Pierce Brosnan, Brad Pitt, Armin Müller-Stahl, Sharon Stone und Johnny Depp gemeinsam? Sie alle greifen zu Pinsel oder Meißel, malen Bilder auf großen Leinwänden oder behauen Granit. Ab heute sind nun künstlerische Arbeiten von Johnny Depp in Schloss Benrath in der Nähe von Düsseldorf zu sehen. Zu den Höhepunkten der aktuellen Ausstellung zählt unter anderem die Edition 5, die eine besonders persönliche Phase im Leben des Schauspielers widerspiegeln soll. Und ein sogenannter Bunnyman, eine ikonische Figur innerhalb des Deppschen Kunstuniversums, die auch schon in einer aufwendig inszenierten Drohnenshow auf der Düsseldorfer Rheinkirmes präsentiert worden ist. Zu seinen künstlerischen Ambitionen sagte Depp selber einmal das.
The idea really was to kind of walk people through periods and experiences that everything represents a particular period, moment, you know, like just like tattoos.
Er wolle Menschen an einigen seiner eigenen Erfahrungen teilhaben lassen, an Momenten, die sich wie ein Tattoo in sein Leben eingeprägt hätten, so Johnny Depp. Über Depps Kunsttalent bzw. Ambitionen habe ich heute Nachmittag mit Hubertus Butin gesprochen. Er war in den 1990er Jahren kunsthistorischer Assistent von Gerhard Richter. Seit Jahrzehnten ist er seitdem als Kunstgutachter, Autor und Publizist zahlreicher Kataloge tätig. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ist das Kunst oder kann das weg?
Ja, als Kunst kann man es im weitesten Sinne natürlich bezeichnen. Aber auf der Homepage von Schloss Benrath wird Depp also als Ausnahmetalent angepriesen und die Ausstellung als Kulturhighlight. Und da habe ich doch eher meine Zweifel dran, dass das jetzt besondere Qualität ist, die dort zu sehen ist.
Was kann man denn sehen? Was ist besonders prägnant?
Ja, es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es vor allen Dingen Porträts von Depp, also Selbstporträts im Siebdruck im Stil der Popart. Und dann gibt es eine Edition, die aus bunten Porträts berühmter Schauspieler und Schauspielerinnen besteht, wie etwa Liz Taylor und Al Pacino oder Musikern wie Bob Dylan und Bob Marley. Und ich denke, dass solche popkulturellen Ikonen zu verwenden erstmals extrem populistisch ist, weil die Arbeiten setzen ja nur auf den Wiedererkennungswert dieser Prominenten. Aber künstlerisch ist das für mich völlig uninteressant, weil Johnny Depp ein Epigone ist, das heißt also ein unschöpferischer Nachahmer großer Vorbilder der Popart. Depp hat nie eine eigenständige Bildsprache entwickelt und deswegen besitzen seine Bilder auch keine kunsthistorische Bedeutung in meinen Augen.
Aber haben durchaus ihren Preis. Also ein Set von Depps Siebdrucken, die Sie gerade erwähnten, kostet bis zu 42.000 Euro. Wie erklären Sie diesen Preis? Was sagt das über den Kunstmarktbetrieb aus, wenn die Prominenz von Kunstwerken den Wert bestimmen und offenbar nicht die Qualität einer Arbeit?
Ja, es ist leider genauso, wie Sie sagen. Wenn Leute das kaufen, dann kaufen sie es nicht aufgrund irgendeiner Bedeutung, irgendeiner kunsthistorischen Bedeutung oder Qualität, sondern sie kaufen es, weil es eben von Johnny Depp ist, weil er ein sehr prominenter Schauspieler ist. Und das allein reicht vielen Leuten schon aus. Und deswegen kann er auch solche Preise fordern.
Was sind denn die Beweggründe von malenden Promis wie Depp? Ist das eine Art Hybris, so nach dem Motto, wenn schon berühmt und reich, dann nicht nur auf der Kinoleinwand?
Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass zeitgenössische Kunst mittlerweile doch zu einem sehr angesagten und glamourhaften Lifestyle-Phänomen geworden ist. Und daran wollen die Künstler partizipieren. Und bei Johnny Depp, denke ich, ist es speziell so, er hat, würde ich sagen, den Zenit seiner Karriere eigentlich schon überschritten und versucht jetzt eben auch im Kunstbetrieb Erfolg zu haben und kann sich dadurch als ja vermeintliches Multitalent präsentieren, was er aber meiner Meinung nach nicht ist.
Aber ist es nicht auch ein wenig klischeehaft, Kunst von Promis ganz reflexhaft als kommerziellen Kitsch abzutun? Es gab ja in der Vergangenheit so einige Multitalente wie William Blake, Da Vinci, Hermann Hesse oder auch Goethe, dem die wechselseitige Erhellung der Künste ja ziemlich wichtig war.
Ja, das ist richtig, aber das sind wirklich Ausnahmen. Das sind sehr wenige Kulturschaffende, die man jetzt wirklich als Multitalente bezeichnen kann. Also im Bereich der Hollywood-Schauspieler ist es zum Beispiel Dennis Hopper. Der war ja in den 50er und 60er Jahren Teil der kalifornischen Kunstszene. Und er hat ja erst Ende der 50er Jahre dann mit dem Erfolg begonnen als Schauspieler. Und Dennis Hopper hat tatsächlich ganz hervorragende Fotografien gemacht. Also der fällt mir ein als Ausnahme. Aber die meisten Schauspieler, ja, da möchte man einfach nur sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Natürlich war Depp mal wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler und er ist sehr, sehr berühmt. Aber das heißt nicht automatisch, dass solche Leute dann auch gute Kunst machen. Also der bekannte Kunstkritiker Jonathan Jones von der Zeitung The Guardian hat mal die Problematik dieser Celebrity Art ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Zitat, die peinlichsten und untalentiertesten aller Prominenten, die sich an der Kunst versuchen, sind in der Regel Hollywood-Schauspieler. Zitat Ende. Und leider hat er recht damit.
Und wie peinlich ist es dann, wenn diese Kunst Eingang in Museen findet? Also das ist ja sicherlich auch diese Ausstellung ein Türöffner, ein Magnet, um Besucherinnen und Besucher in Museen zu bringen, die sonst vielleicht nicht in Museen gehen. Das scheint ja zu funktionieren.
Ja, dabei muss man aber wissen, das Ganze, also im Schloss Benrath ist das Ganze ja keine Museumsausstellung, sondern meiner Meinung nach eine Werbeveranstaltung einer deutschen Galerie, die mit Depps Arbeiten handelt und die ansonsten Verkaufsausstellungen mit, ja, man muss sagen, Kitschbildern auf Kreuzfahrtschiffen organisiert. Also das ist das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Und ein anderes Niveau, denke ich, ist bei Depps Bildern auch gar nicht möglich. Denn eine Präsentation seiner belanglosen Werke, zum Beispiel in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, wäre völlig undenkbar.
Schadet eine solche Ausstellung der zeitgenössischen Kunst insgesamt und den Qualitätsansprüchen an Sie?
Ich würde so weit jetzt nicht gehen, dass solche Kunst dem Kunstbetrieb schadet. Aber man kann natürlich sagen, wenn Depp jetzt im Schloss Benrath Ausstellungsräume zur Verfügung gestellt bekommt, dann nimmt er natürlich anderen ernsthaften Künstler in dem Moment sozusagen den Platz weg. Also man hätte ja in der Zeit dann etwas Besseres zeigen können. Aber dass es jetzt dem Kunstbetrieb schadet, würde ich jetzt soweit nicht gehen. Aber es gibt ja auch sozusagen richtige Museen mit eigenen Sammlungen, wie das Osthausmuseum in Hagen, die tatsächlich 2021 mit Sylvester Stallone und seinen wirklich sehr vulgären Bildern eine Ausstellung gemacht haben. Und da würde ich dann sagen, da wundere ich mich dann doch sehr und finde das eigentlich dann nicht mehr gut.
Hollywood-Promis und ihre Hobbys. Darüber sprach ich mit dem Kunsthistoriker und Kunstkritiker Hubertus Buttin. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid in Südafrika beschäftigen sich gerade viele Theaterstücke jüngerer Autorinnen und Autoren mit der Rassentrennung damals, dem Erbe des Widerstands und dem anhaltenden Einfluss der Gewalt und wollen damit auch heute hinterfragen, welcher Teil der Apartheid-Geschichte bis heute im Land weiterlebt. Karin Wehrheim hat sich in Johannesburg einige aktuelle Produktionen angesehen.
Die kleine Werkstattbühne des Joburg Theater im Herzen der Stadt ist dunkel. Ein paar Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Kämpfer und Kämpfe der Apartheid, wie im Apartheid-Museum wenige Straßen weiter. Sponelo, ein junger Schwarzer, sieht sich die Fotos an, setzt sich und schläft ein.
It's a dream, basically.
Im Grunde ist es ein Traum und Träume sind eine heikle Sache. Was ich hier erzählen wollte, waren die Erinnerungen, die im Museum aufbewahrt werden. Was wäre, wenn sie zum Leben erweckt würden? Welche Fragen würde ich stellen? Würde ich fragen, warum es passiert ist? Würde ich fragen, was der Grund für die Rassentrennung war? Songesile Sengele ist Autor des Stückes, Regisseur und einer der beiden Darsteller. Als er auftaucht, hält Sponelo ihn für seinen Freund welcome und wird von ihm in die Vergangenheit mitgenommen, als die Rassentrennung in Südafrika fiel.
They say apartheid has fallen, but still there are internal conflicts. Look at the Zulu demonstration that erupted into violence at Shell House Johannesburg.
Man sagt zwar, die Apartheid sei vorbei, aber dennoch gibt es interne Konflikte. Man denke nur an die Zulu-Demonstration, die in Johannesburg in Gewalt ausartete. 8 Demonstranten wurden getötet. Das war 1994, kurz vor den Wahlen, die Apartheid beendeten. Welcomes Erinnerungen an die Gewalt übertragen sich körperlich auf Sponelo.
I felt like I was being beaten so hard.
Ich hatte das Gefühl, als würde ich so heftig geschlagen werden. Erstochen, gewürgt, erschossen, welcome, vergewaltigt, missbraucht. Sponelos Mitleiden an der Vergangenheit lässt ihn das Trauma seiner Vorfahren überwinden. So kann Theater heute in Südafrika wirken, sagt Autor Sengele.
Theater itself, it's like...
Das Theater selbst ist wie ein Krankenhaus, denn die Menschen kommen dorthin und können sich mit dem, was wir auf der Bühne erzählen, identifizieren oder sich darin wiederfinden. Wenn sie das Theater verlassen, fühlen sie sich anders.
They feel different.
Etwa 100 kleine Theaterbühnen wie das Joburg Theater gibt es in Südafrika. Viel Geld haben sie nicht, deshalb sind die Bühnenbilder oft nur angedeutet, die Akteure wenige, die Zahl der Aufführungen überschaubar. Auf den größeren Bühnen laufen Shows und Musicals. Im Market Theater von Johannesburg, das bereits in den 1980er Jahren Anti-Apartheid-Theater zeigte, war unlängst das mehrfach ausgezeichnete Ein-Personen-Stück Skierlik zu sehen. Darin geht es um das Trauma durch ein rassistisch motiviertes Massaker eines 17-Jährigen 2008. Philipp Dikotla schrieb es mit 20 und spielt es selbst. Einen anderen Weg wählt Amy Jefter. Die in Kapstadt lebende Theaterautorin und Regisseurin zeigt im Market Theater ihre bittere Satire A Good House. In der vermeintlich heilen Welt einer umzäunten Wohngegend für gut Situierte steht plötzlich eine Wellblechhütte wie in den Townships. Ich nenne es, was es ist. Ich nenne es nicht Gebäude. Wenn ich Hütte sage, meine ich Hütte. Naja, dieses Ding, es tauchte aus dem Nichts auf, schoss aus dem Staub empor. Offensichtlich hat es jemand dorthin gestellt. Diese unbewohnte Wellblechhütte lässt in der Nachbarschaft die Nerven blank liegen. Gräben tun sich auf zwischen weißen und schwarzen Paaren innerhalb der Beziehungen. Amy Jefter. Es geht um Vorurteile, es geht ganz sicher um Rasse. Das Paar, das hier einzieht, ist ein schwarzes Paar. Und man geht davon aus, dass die Eindringlinge, die gegenüber ihre Hütte aufgestellt haben, Schwarze sind. Und so geht es darum, wie dieses Paar herauszufinden versucht, welchen Preis es zahlen muss, um sich in diese Nachbarschaft einzufügen. Amy Jefters Stück war zuerst in London und Bristol zu sehen. In Johannesburg ist es einen Monat lang ausverkauft. Eine deutschsprachige Fassung ist in Arbeit, sagt sie. Rassismus und Ausgrenzung, Überwindung des Traumas der Apartheid und der Gewalt, all das auf die Theaterbühne zu bringen, sei auch angesichts der jüngsten fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika enorm wichtig. Viele der Theaterautoren, die mich begeistern, sind Menschen, die darüber schreiben, was es bedeutet, in Südafrika jung zu sein, was es bedeutet, in einer Art Post-Apartheid-Staat zu leben und was unsere Geschichte im Rückblick heute für uns bedeutet. Und ich denke, vieles davon ist sehr kritisch. Es stellt die Machthaber in Frage. Und ich glaube, da steckt viel Mut dahinter, besonders bei den jungen südafrikanischen Autorinnen und Autoren im Moment.
Das junge südafrikanische Theater erinnert an das historische Erbe. Karin Wehrheim war das. Angriffe auf und Polemiken gegen Gedenkstätten zählen zur AfD-Praxis. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Mit Blick auf die wehrhafte Demokratie, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und ein mögliches AfD-Verbot, das er zumindest auf Landesebene befürwortet, wies der NS-Historiker Norbert Frei auch auf anhaltenden Geschichtsrevisionismus hin. In diesem Programm sagte er heute Morgen:
Wir erleben das ja jetzt schon, etwa in Thüringen, dass die AfD nichts unversucht lässt, gegen die Gedenkstätte in Buchenwald und Mittelbau-Dora, gegen die Stiftung zu polemisieren. Dort treten immer wieder Rechtsradikale auf, Neonazis, die des Platzes verwiesen werden müssen, die also versuchen, das, was wir Erinnerungskultur nennen, zu delegitimieren. Und das würde natürlich weitergehen, aber auch andere Bereiche der Kultur, die nicht im Sinne des völkischen Heimatschutzes und von alten Traditionen sind, die würden weiter angegriffen, so wie es jetzt schon längst an vielen Orten der Fall ist.
Soweit NS-Historiker Norbert Frei. Nicht nur an der Bayerischen Staatsoper herrschen Trauer und Bestürzung angesichts der Nachricht vom Tod des italienischen Dirigenten Antonino Fogliani. Er sollte in Berlin noch Anfang kommenden September zweimal Puccinis Tosca dirigieren, am 16. September die Oper für alle in München. Fogliani ist gestern im Alter von 50 Jahren in Zürich gestorben. Der aus Sizilien stammende Maestro lebte zuletzt in der Schweiz, war als Gastdirigent an der Bayerischen Staatsoper München und auch vielen anderen Häusern tätig. Bellini, Donizetti, Verdi, also italienisches Fach, dirigierte er immer wieder mit Herz und Leidenschaft. Hier eine Aufnahme von 2021 mit dem Philharmonischen Orchester Krakau, ein Ausschnitt aus der Ouvertüre von Gioacchino Rossinis Elisabetta Regina d'Inghilterra, Elisabeth Königin von England. Dirigent Antonino Fogliani war auch seit 2011 musikalischer Leiter von Rossini in Wildbad, wo der Komponist einige Wochen in den Thermen verbracht hat.
damit geht Kultur heute zu Ende. Nach der Sturzflut im Himalaya und nach den Schüssen bei einem Festival in der Schweiz. Mehr dazu in den Informationen am Abend, direkt nach den Nachrichten. Bis hier war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.